Also angefangen hat es eigentlich damit, dass mein Vater damals, als er 72 das Autohaus gegründet hat. Und das war für mich als Kind eine sehr, sehr spannende Zeit, weil wir auch einen großen, wir haben eine Autoverwertung mit dabei gehabt. Gell. Das war noch so wirklich diese Zeit der damaligen Händler, die haben einen Schrottplatz mit dabei gehabt. Gell. Dann haben wir unsere, ich sag mal, Jugend auf dem Schrottplatz verbracht. Wir haben mit 15 habe ich dann meinen ersten Mini von der Verschrottung zumindest mal gerettet. Ja. Das war ein Innocenti 1001 und den Wagen habe ich damals gekauft für 150 D-Mark. Wobei die Liebe zum Mini schon mit 13 völlig entfacht ist. Mit 13 habe ich mir damals das erste Mini-Buch gekauft, das ich auch noch heute habe. Das ist ein sogenannter Reborn-Wagen. Ich weiß nicht, wie viele in Deutschland davon existieren. Also es war 2016, hat ja Jaguar Land Rover dieses Reborn-Project ins Leben gerufen. Gell. Und dann habe ich auch eine Nacht drüber geschlafen. Am nächsten Morgen bin ich aufgewacht und habe mir gesagt, Mensch, 2 Liter Serie 1 wollte ich schon immer haben, Linkslenker wollte ich auch schon immer haben. Und dann kam wieder dieses Thema, dieses Foto, wo der Michael Bishop, mein Sohn und ich drauf sind und das Auto im Hintergrund ist. Das haben wir einfach für uns als Erinnerung gemacht. Ja, dann habe ich mir auch gedacht gehabt, aufgrund der Seltenheit, den muss ich kaufen. Gell? Und dann habe ich das Fahrzeug auch gekauft. Den habe ich mir als, eigentlich mal als Werkstattwagen gekauft. Und es war aber aus der letzten, sag mal, Liefercharge raus, den mein Händler noch bekommen hat. Und ich habe dann damals gesagt, ich werde ihn nicht hergeben. Und der war jetzt bis letztes Jahr bei uns im Werkstatt Einsatz, wurde aber wenig gefahren, hat 60.000 Kilometer drauf und ist auch immer gepflegt worden. Und jetzt letztes Jahr habe ich gesagt, jetzt geht er in den Ruhestand. Und jetzt steht er hier und jetzt habe ich auch mit meinem Sohnemann beschlossen gehabt, wir machen ein Dachzelt drauf und eine Staubox oben drauf. Und dann wird er halt hin und wieder mal fürs Wochenende genutzt oder für kleine Urlaubsfahrten.
Moin, grüß Gott und hallo liebe Land Rover Fans, Offroad Freaks und AbenteuerInnen. Ich begrüße heute explizit die Freunde von britischer Fahrkultur unter euch und freue mich, dass ihr bei der 49. Folge eures Lieblingspodcasts Lenny und Leute wieder mit dabei seid. Ich bin euer Rainer Schuler alias die Landrade. Ja, Leute, das erste Drittel unseres Podcasts, also unserer Podcast-Saison 2025 ist schon wieder rum und ich kann euch sagen, es ist so viel passiert, dass ich es manchmal gar nicht glauben kann, wie viele Landy- und Reiseenthusiasten es gibt, die offen sind und sich gerne mit dem teilweise verrückten Leben anderer Landy-FahrerInnen beschäftigen wollen. Praktisch so, als wenn Mann oder Frau zufällig nebeneinander am Strand campt. Und da geht ja die weltoffene Reisende doch auch schon mal auf den anderen zu, um mal zu hören, wie es bisher so gelaufen ist. Gab es gute oder schlechte Erfahrungen? Hast du mal einen Tipp fürs nächste Ziel? Und so weiter und so fort. Also irgendwas bleibt ja immer hängen bei solchen Gesprächen und manchmal entstehen so auch sogar Freundschaften oder was ähnliches. Also haben wir alle schon erlebt. Ja, und heute gehe bzw. fahre ich mit meinem neuen Outdoor-Equipment mal ganz weltoffen auf einen speziellen Landy-Fahrer zu und die Aufnahmetechnik wird dabei sicherlich mehr Indoor verwendet. Das heißt, ich bin heute nicht im Studio, sondern in Kirchheim am Neckar, um mich mit Michael Schmidt von Classic Line zu treffen, dem Partner für britische Fahrzeuge im Südwesten. Denn dort gibt es sehr viele motorisierte Oldies, die normalerweise das Lenkrad auf der falschen Seite haben. Michael hat sich schon seit frühester Kindheit mit unserem Thema beschäftigt, nämlich der britischen Fahrkultur, die sicherlich mit Land und Range Rover einen Beliebtheitshöhepunkt hatten, aber auch andere Marken von der Insel waren und sind noch immer sehr beliebt. Dass nicht alle englischen Automarken den besten Ruf hatten, ist zwar gängige Meinung, aber man weiß, auch solche Vorurteile können ja mal bröckeln. Wie Michael seine Jugendzeit auf einem Schrottplatz verbracht, aber auch genutzt hat, um sich in alles, was Made in Great Britain ist, zu verlieben, warum nicht nur Rover königliche Weihen zuteil haben sollte, und dass eine Serie 1 nichts für Riesen ist, warum aber ein Mini genau das Richtige für eine Schweizer Detektivin? Das wird euch Michael gleich selbst erzählen. Also Leute, holt euch jetzt schon einmal ein schönes Glas Jameson, dreifach destilliert, macht es euch am Lagerfeuer bequem und genießt den Campfire Talk to go. Und wenn ich das so sage, habe ich schon diesen typischen schottischen Whisky-Geruch in der Nase. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Vergnügen mit der 49. Folge und meinem Gast Michael Schmidt.
Ja, guten Morgen, liebe Leute. Ich bin heute mal wieder Outdoor unterwegs. Ich bin heute in Kirchheim am Neckar bei der Firma Classic Line, ihr Partner für britische Fahrzeuge, ein Oldtimer, Händler, Restaurator. Der Michael Schmidt ist hier der Chef, den werde ich gleich besuchen. Ich stehe vor einem, naja, durchaus modernen Autohaus mit alten Autos drin, mit vielen Werkstätten rechts, mehrere Tore und der ganze Hof voll britischen Fahrzeugen aller Marken, vom Mini Cooper bis hin zum E-Type, alles mit dabei. Da werden wir gleich noch drüber sprechen. Ich betrete jetzt hier die Heiligen Hallen und da strahlen mir ganz, ganz viele Landys entgegen, uralte bis hin zu einem TD5, genau, steht auch noch hier rechts. Und da sehe ich den Michael auch schon. Ich begrüße ihn. Moin Michael.
Nein, grüß dich. Hallo. Guten Morgen. Schön, dich hier zu sehen. Wie geht's? Alles gut?
Ja, alles bestens. Ja. Schönen Dank, dass ich hier sein darf. Wird mal wieder so ein Experiment bei mir mit meinen Outdoor-Sachen. Habe ich noch nicht so richtig viel Erfahrung, aber ich gehe davon aus, dass es klappt. Und ich habe es vorhin schon kurz angekündigt. Es ist ja hier fast ein Paradies anhand der ganzen Autos, die allein schon hier im Showroom, sagt man ja, stehen. Wie machen wir es? Sollen wir uns erstmal ein bisschen kurz setzen, ein bisschen aus deinem Leben labern, sage ich ja immer gerne, weil es ja das Laberfeuer ist, und dann uns mal um die einzelnen Autos kümmern.
Sehr schön, freut mich.
Ja, du hattest mir im Vorgespräch erzählt, das ist schon immer ein Autohaus gewesen von deinen Eltern, glaube ich.
Und meine Eltern hatten von 1972 bis 1990 haben wir British Leyland, Jaguar, Land Rover, Triumph, also diese typischen Britenvertretungen gehabt. Ja. Zusätzlich haben wir noch Alfa Romeo Vertretung gehabt und das Autohaus haben wir dann aber 90 verkauft. Und ich habe dann noch ein Weilchen drin gearbeitet als Angestellter und dann hat mich aber irgendwie so das Thema Briten nie losgelassen, und habe dann in einer kleinen Werkstatt gearbeitet, die auch nur britische Fahrzeuge gemacht hat. Dann bin ich abgeworben worden von einem sehr großen Betrieb im Stuttgarter Raum. Dann habe ich dort noch sehr lange gearbeitet, habe dann auch ein bisschen historische Motorsportbetreuung gemacht, aber im technischen Bereich. Und dann habe ich mich 2000 dazu entschlossen, mich selbstständig zu machen und aber schon bei Betriebsgründung damals schon gesagt, okay, ich spezialisiere mich oder bleibe meinen Briten, weil ich sage mir, habe ich Knieschmerzen, gehe ich zum Orthopäden und nicht zum Allgemeinarzt. Und deswegen, und jetzt feiern wir dieses Jahr 25-jähriges Jubiläum, cool, 2000 gegründet. Ja. So, jetzt haben wir 2025, man blickt zurück, 25 Jahre Enthusiasmus und Business. Ja. Aber ich habe heute immer noch eine riesige Freude an meinen Fahrzeugen und an meiner Kundschaft. Ich liebe es einfach so, die Vielfalt der Kundschaft zu haben. Auch die unterschiedlichen Leute und auch die dementsprechenden Geschichten immer wieder zu den Fahrzeugen zu hören. Ja. Wir haben eigentlich alles in der Kundschaft, Land Rover, MG, Healey, Triumph, Jaguar, Minis, Morgan. Wir sind interessanterweise seit 2013 sind wir Morgan Vertragspartner. Die Thematik der Firma.
Kann man die uns neu kaufen oder was?
Wir verkaufen neue Morgans. Ah, okay. Wir verkaufen neue Fahrzeuge. Struktur der Firma ist folgende. Ich sage immer, unsere Firma steht auf vier Säulen. Mhm. Und diese vier Säulen bestehen aus, die erste Säule ist, dass die Firma groß geworden ist mit dem britischen Großserien-Oldtimer. Der beinhaltet Jaguar, Triumph, Healey, MG, wie vorhin schon erwähnt. Ja. 2010 habe ich mich dann dazu entschlossen, aus der eigenen Leidenschaft heraus das Thema Land Rover mit reinzunehmen. Warum das Thema Land Rover? 2010 ist mein Sohn auf die Welt gekommen und damals war das Thema das, dass ich mit meiner Frau, damals haben wir im Cabrio sehr viel Ausfahrten gemacht, das konnte man mit Kind nicht mehr machen, deswegen stand die Überlegung an, okay, wie kann man die Ausfahrten weiterhin betreiben? Ja. Und dann kam ein Land Rover ins Gespräch. So, okay. Dann waren wir auf der Suche nach einem Land Rover und sind dann auf die Serie 3 gekommen. So, Serie 3, Britsche, offenfahren, alles klar, die Ausflüge konnten geplant werden. Ja. Gell? Und 2013 hat es dann angefangen mit Land Rover. Dann haben wir 2013 im Umzug der Firma von den kleinen Räumlichkeiten in Biedigheim sind wir dann nach Kirchheim gezogen, in größere, in die aktuellen Räumlichkeiten. Und da haben wir dann sind wir von Morgan Motors in Malvern angesprochen worden, ob wir nicht Interesse haben, eine Vertragspartnerschaft mit denen einzugehen, weil die durch die damaligen Händler-Schwäche im Stuttgarter Raum wollten die einfach den Service abgedeckt haben für ihre Bestandskunden. Auftragskunden, die sie gehabt haben. Dann haben wir gesagt, gut, das machen wir. Und dann haben wir seinerzeit in Malvern beim Vorortbesuch im Werk, haben wir dann den Vertrag für die Händlerschaft bzw. für die Partnerschaft unterschrieben.
Cool, wow.
Dann haben wir das Thema 2013, dann 2022 haben wir dann gesagt, wir machen, weil wir von vielen Kunden gefragt worden sind, die bei uns Hilis und Triumphs, also sprich ältere Fahrzeuge, warten lassen. Da hat der eine oder andere Kunde auch noch einen Range Rover oder einen Discovery in der Garage stehen. Und dann sind wir oft gefragt worden, ob wir die Fahrzeuge nicht auch machen. Dann haben wir gesagt, okay, seit 2022 bieten wir an, auch den Service und die Reparatur von neueren Land Rover, sprich im Range Rover-Bereich, Discovery-Bereich, okay. Evoque-Bereich, dass wir das auch noch abdecken. Das sind so die vier Säulen, auf die die Firma jetzt schon seit 25 Jahren steht.
Cool. Gell? Ja.
Ich fahre schon seit 25 Jahren, fahre ich im Alltag schon immer Land Rover. Mein erster Land Rover war ein Freelander, mein zweiter ein Defender. Danach kamen etliche Discoveries, dann kam wieder ein Defender. Ja. Und jetzt aktuell ist es ein Range Rover Sport. Und deswegen eigentlich schon immer, war auch schon etliche Male im Werk drüben, auch in East Norcastle auf den Teststrecken gefahren und das Ganze.
Also okay, wow.
Eigentlich schon sehr Land Rover-affin.
Ja. Okay. Vielleicht nochmal auch ein paar Hinweise an unsere Zuhörer. Also es ist wirklich ein sehr schönes, großes Autohaus hier, muss man ja sagen, mit den Werkstätten. Deshalb hört man auch ab und zu mal ein bisschen Krach von nebenan. Die Leute arbeiten hier halt. Ne? Das ist einfach, gehört mit ein bisschen dazu. Ich hoffe, es stört nicht allzu sehr. Aber ich würde gerne mal mit dir noch mal ein bisschen zurück in die Vergangenheit. Du als Kind im Autohaus sozusagen groß geworden. Wie ist das?
Oh, das war eine spannende Zeit. Vor allem, man hat, also angefangen hat es eigentlich damit, dass mein Vater damals, als er 72 das Autohaus gegründet hat, war die erste Vertretung war Monteverdi und Kawasaki. Dann hat man festgestellt, okay, mit Monteverdi und Kawasaki kann man nicht viel Geld verdienen.
Okay.
Alles klar, dann ist man mit British Leyland damals, war seinerzeit noch Brüggemann, Generalimporteur, ist man mit denen ins Gespräch gekommen, auch ins Geschäft gekommen. Und das war für mich als Kind eine sehr, sehr spannende Zeit, weil wir auch einen großen, wir haben eine Autoverwertung mit dabei gehabt. Gell. Das war noch so wirklich diese Zeit der damaligen Händler, die haben einen Schrottplatz mit dabei gehabt. Da wurden noch die Autos auf dem offenen Platz verkauft. Gell. Und das war auch die Zeit 1973, als der Range Rover ja auch schon damals das große Highlight erfahren hat in Deutschland. Keine Autos waren lieferbar, weil die Nachfrage so immens hoch gewesen ist. Wir hatten seinerzeit dann Autos aus Frankreich importiert, weil Deutschland der Generalimporteur nicht liefern konnte. Dann waren an den Autos natürlich auch mal hin und wieder was kaputt. Dann konnte British Leyland keine Teile liefern. Dann hat man seinerzeit einen Neuwagen, von dem ich heute noch den Brief habe. Da ist gar kein Eintrag drin. Den hat man dann auf dem Schrottplatz hinten umgeschoben und hat dann mehr oder weniger die Teile des Autos geschlachtet, um dass man Teile für die Bestandskunden bekommen konnte. Gell.
Oh Gott, oh Gott.
Also man hat damals schon, so wie jetzt auch vor ein paar Jahren, war Range Rover einfach so ein Highlight-Fahrzeug und man hat ihm immens viel verkauft und war schon eine große Nachfrage da. Gell. Aber für mich als Kind, ganz klar, ich bin als Kind Mini auf der Rücksitzbank gestanden und habe hinten zum Heckfenster rausgeschaut. Gell. Dann haben wir unsere, ich sag mal, Jugend auf dem Schrottplatz verbracht. Wir haben mein erstes Auto, in dem ich Autofahren gelernt habe, war ein Rover SD1 Automatik, wo ich Automatik fahren gelernt habe, muss ich ja dazu sagen. Gell. Ja. Schaltwagen war, glaube ich, ein Mini-Metro und ein Mini. Und da hat man halt die Autos, was weiß ich, vom einen Auto der Sprit abzapft, ins nächste Auto reingeschüttet und da ist man da in der Gegend rumdüst und hat sich gefreut, dass man ein bisschen zusammenbasteln konnte. Mit 15 habe ich dann meinen ersten Mini von der Verschrottung zumindest mal gerettet. Ja. Ja. Es war ein Innocenti 1001, weiß ich noch, Erstbesitzer Maria Schöbinger. Den Brief habe ich auch noch da liegen, das Auto habe ich leider nicht mehr. Ja. Und den Wagen habe ich damals gekauft für 150 D-Mark. Wobei ja, die Liebe zum Mini schon mit 13 völlig entfacht ist. Mit 13 habe ich mir damals das erste Mini-Buch gekauft, das aha, ich auch noch heute habe. Aha. Und ja, so hat es dann seinen Lauf genommen. Gell. Da hat man die ganze britische Rennzeit noch bis 90 mitgemacht und war eine spannende Zeit auf jeden Fall auch. Alfa Romeo war auch eine spannende Zeit. Damals war es noch Alfa Romeo, als dann das erste Fiat-Typenschild drin gewesen ist, hat man gesagt, okay, das war es jetzt mit Alfa Romeo. Ja. Bei British Leyland aus den Rover, ja gut, man hat noch die letzten guten Jahre und dann die Endzeit mitgemacht. Gell. Ich sage immer, ein englisches Fahrzeug ist nicht unbedingt qualitativ schlechter als ein deutsches. Gell. Die Thematik ist nur das, dass die halt einfach in den 70er Jahren haben, die einfach so ein bisschen auch das Budget nicht gehabt für die Entwicklungen zum Beispiel. Aber generell ist natürlich klar, ein englisches Fahrzeug, ein traumhaftes Fahrzeug. Ich sage immer, jedes Auto, ein englisches Auto, das lebt. Gell.
Cool. Ja, sehr schön. Und dann hast du dann Automechaniker auch gelernt, oder wie?
Ich habe Automechaniker gelernt.
Ja.
Auch noch im elterlichen Betrieb. Aha. Und habe dann, wie gesagt, bin dann, nachdem wir dann den Betrieb verkauft haben und dann auch 90 die britische Ländervertretung abgegeben haben, dann ist das Autohaus in eine japanische Vertretung übergegangen. Das Autohaus gibt es heute noch, aber ich habe mich mit japanischen Fahrzeugen einfach nicht identifizieren können. Das war nicht mein Thema. Ja. Für mich hat schon immer das Herz für englische Autos geschlagen. Ja. Und dann bin ich durch Zufall bei einem älteren Mann, der auch nur englische Fahrzeuge betreut, habe ich mich bei dem beworben, der dann gesagt, komm, wir machen das. Und dann habe ich bei dem 4 Jahre lang gearbeitet. War eine spannende Zeit, auch nur Minis gemacht, Jaguars gemacht, Triumphs gemacht. Da war der Mini noch, der Mini wurde noch gebaut. Die Autos sind damals noch als Neuwagen, erste Inspektion okay, zu uns cool. gekommen. War auch eine spannende Zeit eigentlich. Gell?
Ja. Und dann waren sie wirklich noch Mini. Heute sind die Minis ja
heute ist riesig. Heute ist riesig, ja. Nee, das war damals wirklich noch Mini mit Zollgewinde und dem typischen quer eingebauten Motor. Gut, der aktuelle hat es auch, aber trotzdem der alte Motor noch. Gell. Und dann habe ich durch Zufall kam zu uns ein Jaguar, ein XJS V12, der ziemlich stark gequalmt hat. Und der gehörte einem großen Restaurationsbetrieb aus Stuttgart. Dem Chef gehörte der Wagen. Und die haben den Fehler nicht gefunden. Ich habe dann den Fehler gefunden gehabt, warum er gequalmt hat. Da war ein Kolben durchgebrannt. Und dann habe ich angefangen zu zerlegen, Kopf runter, Kolben gezogen, Büchse gezogen und das Ganze. Und dann bin ich in der Zeit abgeworben worden und dann musste ich das Auto mitnehmen, den neueren Betrieb.
Okay.
Und dann habe ich es dann im neuen Betrieb vollends komplettiert. Und in dem Betrieb habe ich auch nur englische Fahrzeuge, also ich sage mal überwiegend nur englische Fahrzeuge gemacht. Habe aber interessanterweise in dem Betrieb auch eine sehr interessante und spannende Zeit mitgemacht mit deutschen Autos, italienischen Autos und französischen Autos. Also ich habe schon der älteste Mercedes, an dem ich geschafft habe, war ein Mercedes Stuttgart. Ja. Dann habe ich an der ersten Corvette 6-Zylinder noch gearbeitet. Dann habe ich viel Engländer gemacht, Ferrari 250er California habe ich gemacht, Aston Martin International habe ich gemacht, Rolls-Royce habe ich gemacht. Also alles querbeet durch die ganze englische Palette durch und durch die ich sag mal, französische, deutsche und italienische auch. Alfa Romeo habe ich gemacht, Porsche 356er, 911er. Da habe ich sehr lange gearbeitet und auch das war eine sehr spannende und auch eine sehr erfahrungsreiche Zeit. Gell. Aber wie gesagt, dann 2000 habe ich dann einfach, weil die Firma auch insolvent gegangen ist, habe ich mich dann überlegt, okay, was mache ich Schönes? Dann war eigentlich die Idee die, dass ich so kleine Werkstatt, ich gehe rein, ich habe meine Ruhe, ich arbeite, gehe wieder raus und habe meinen Spaß gehabt. Aber dann hat sich das irgendwie alles in eine ganz andere Richtung entwickelt. Ich bin dann die ersten 10 Jahre allein in der Werkstatt gearbeitet. Und dann kam der erste Mitarbeiter, der zweite Mitarbeiter. Und dann haben wir uns 2013 mit dem Bau der neuen Werkstatt hier in Kirchheim entschlossen. Und dann ist das hier errichtet worden. Und jetzt sind wir hier eigentlich jetzt auch schon seit 2013 sind wir hier drin.
Wow.
Und,
ja. Ja, wirklich schön. Also wir sitzen hier in sehr gemütlichen Ledersofa, so richtige Clubatmosphäre hier. Hinter uns eine Ziegelwand, also richtig rustikal irgendwo. Eine Zapfsäule von BP steht noch neben mir. Also es ist schon sehr gemütlich hier. Und drumherum lauter drei Land Rover und ein Mini Cooper. Also es ist schon wirklich sehr angenehm. Und noch sehr, sehr viele Modellautos. Man sieht wirklich von Kindheit Tagen wahrscheinlich noch ein paar Sachen dabei, dass du da einen echten Faible für hast. Fangen wir mal an mit diesen Fahrzeugen, die vor uns stehen. Michael, was ist denn hier da? Ist das eine Serie? Ja.
Das ist eine Serie 3, ein 2,6 Liter. Das ist der Wagen mit der Fahrgestellnummer 0049, auf gut Deutsch der 49. Wagen, der gebaut worden ist. Das war mein erster, den ich gekauft habe. Den habe ich, wie gesagt, 2010, als mein Junior auf die Welt gekommen ist, waren wir auf der Suche nach einer Serie 3 und dann waren 2 Autos in der engeren Auswahl. Bei dem Auto hier war es so, dass das Auto im Black Landy Forum der Vorbesitzer inseriert hatte. Die Leute im Forum haben das Auto in der Luft zerrissen, weil sie überall was gefunden haben, wo eventuell nicht original ist, was aber nicht gestimmt hat. Ja. Ich habe mir dann gesagt gehabt, okay, ich verurteile nicht ein Fahrzeug anhand von Bildern und einer kleinen Beschreibung, sondern ich fahre hin und gucke mir das Auto an. Ja. Und dann haben wir einen zur Auswahl gehabt, einen 2,25 Liter 88 in Zürich und den 2,6 Liter 109er in Appenzell stand der damals. Ja. Und dann sind wir da hingefahren mit einem Freund, der einen Land Rover eine Serie 3 auch hat. Ja. Da bin ich da hingefahren, haben uns das Auto angeschaut und da sind wir dort durch die Berge gefahren und haben eine Probefahrt gemacht. Und da war ich so ein bisschen am Zweifeln, oh, Größe und das Ganze, oh, nicht vielleicht doch eher ein 88er. Und da habe ich so angehalten und da sage ich so zu meinem Freund, der dabei gewesen ist, sage ich so, Mensch, was meinst du, den oder doch noch den 88er angucken? Gell? Dann guckt er mich an und sagt, jetzt gibst du dreimal Gas. Dann habe ich dreimal Gas gegeben und dann guckt er mich an und sagt, und? Ist die Entscheidung gefallen? Dann habe ich lachen müssen und sage, ja, die Entscheidung ist gefallen. Weil der 2,6 Liter, Spitzname Sixpot, eigentlich so als Serie 3 schon ein mega phänomenal schönes Auto ist. Auch der Motor ist klasse, der Klang ist klasse, die Laufruhe ist klasse von dem Fahrzeug. Und vor allem halt auch die Seltenheit. Sixpot ist schon sehr selten eigentlich. Mhm. Und die Geschichte zu dem Fahrzeug war die, dass das Auto eigentlich ein Feuerwehrwagen gewesen ist, aber Emil Frey. Dank Emil Frey wurden die Autos nur von außen rot lackiert. Innen drin waren die Feuerwehrwagen für die Schweizer Kommunen immer light green. Und ich habe mir dann damals gesagt, als ich ihn rübergeholt habe nach Deutschland, habe ich gesagt, ich gebe ihm das wieder zurück, wo er ursprünglich ausgeliefert worden ist. Und habe ihn jetzt wieder von außen damals in light green lackiert. Okay. In der Geburtsurkunde ist Basic drin. Basic ist weder Softtop noch Hardtop, das wusste man nicht. Deswegen habe ich dann gesagt, okay, wenn nicht, ich möchte ihn als Cabrio fahren. Und dann habe ich auch einen Softtop drauf gemacht.
Ja, also Leute, ein Pickup steht hier vor uns, wie gesagt, in diesem hellen Grün. Familienfahrzeug so lange sehr gut, solange das Kind im Maxi-Cosi in der Mitte sitzen kann, oder?
Maxi-Cosi war in der Mitte, ja. Maxi-Cosi war in der Mitte.
Damals bei unserem LT28, war unser erstes Camping. Der hat auch so eine Doppelsitzbank daneben gehabt, über den Motor hinweg. Und da konnte dann unsere Tochter immer sitzen. Das war super. Du konntest sie füttern, wenn die schrie, konntest sie trösten. Ne? Ja, wirklich schön. Ja, ein tolles Auto.
Dann war ich mal am Überlegen, ob ich einen Overdrive reinmache. Ja, nein, aber der Wagen hat eine König, eine mechanische Winde drauf, eine Original-König-Winde sogar. Und ich habe mir gesagt, nee, wenn ich einen Overdrive reinmache, muss ich die Winde abklemmen. Gell? Und ich habe mir aber gesagt, nee, die Winde, die gehört zu dem Fahrzeug. Die Winde hat er schon von Anfang an dran. Das war auch laut dem Zubehörkatalog von British Leyland Land Rover damals, war die König-Winde erhältlich. Ja. Und die Winde hat er schon seit Urzeiten drauf und die Winde bleibt da drauf und die steht ihm auch. Gell?
Okay.
Dann fahre ich halt, wenn ich ihn bewege, lieber ein bisschen langsamer, aber dafür hat er seine Winde.
Das genau.
Passt, gell? Er hat das Original 35.000 Kilometer drauf, gell? Ja. Und läuft auch einwandfrei und ist auch mal eins.
Vielleicht mal ganz kurz auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Also eine Königswinde, das ist wirklich ein richtig mechanisches Produkt. Ja? Also ich muss natürlich heute so ein bisschen was beschreiben. Was ich jetzt sehe, ne, ist ja Logo bei den anderen Podcasts, die ich so aufgenommen habe, übers Internet ist das eher nicht so der Fall. Da sehe ich die Sachen ja nicht. Da beschreibt es ja der Berichtende darüber selber. Aber hier sieht man wirklich eine richtig große, robuste, mit einem riesen Stahlseil beschickte Winde, ne? Richtige Mechanik, also es ist schon richtig geil, nicht diese schön gekapselten modernen Winden, die man heute so kennt, sondern die wird dann vom Motor angetrieben, wie mit einer kleinen Kardanwelle sozusagen.
Getriebe, genau, muss genau. Man zuschalten, genau,
ja, super,
vom Nebenantrieb, genau.
Ja. Ja, und dann eben richtig dieser schöne, coole Serien-Kühler-Grill, ne? Mit dem Land Rover-Schriftzug oben drauf, Reserverad, auf der Haube, eine Plane, die dann rechts und links über die ganze Ladefläche hinweg hochgerollt ist. Ich sage es nochmal, man kann sich richtig vorstellen, wie hier eine Kleinfamilie mit in Urlaub gefahren ist. Relativ viel Gepäckraum hinten und die ganze Familie sitzt vorne auf den drei Sitzen, also weil in der Mitte ist noch ein kleiner Sitz, damit hier ein Kind in seinem Maxi-Cosi Platz findet. Richtig toll. Was hast du, Nummer 49? Herstellungs?
Ja, 49. 71 gebaut, ja.
Wahnsinn.
Einer der ersten, ja.
Und die haben dann aber nur, wie viel PS haben die dann?
Oh, der hat 80 PS oder was er hat.
Ja.
So 85 PS.
Genau, hat, ja. Ein bisschen wenig eigentlich für so ein Auto, aber gut. Gehört halt so damit dazu, ne?
Die Reise ist das Ziel.
Ja, genau. Das ist
und
ja.
Das Schöne bei Land Rover ist ja das, man hockt rein und es entschleunigt.
Gell? Ja, genau.
Mir hat vor kurzem mal ein Kunde gesagt, der hat sich auch einen Land Rover gekauft. Da sagt Herr Schmidt, wissen Sie, das Schöne an dem Auto ist das, man hockt rein und es ist so, wie wenn man einen Schalter umlegt.
Gell? Ja, absolut.
Und man hat da kein Interesse mehr an schnell ankommen, sondern ja. Man genießt einfach die Fahrt. Gell? Wenn auch das alles ein bisschen unbequem ist in dem Fahrzeug, aber Land Rover ist Land Rover und Land Rover ist Kult. Gell?
Genau. Also ich habe ja vor wenigen Wochen erst den Hans Wolf in meinem Podcast gehabt. Das okay. ist der Werksleiter von Rolls-Royce gewesen. Cool, okay. Der ist dann in Rente gegangen letztes okay. Jahr. Der hat natürlich, der war 47 Jahre lang bei BMW, mhm. ne, alle möglichen Dinge gemacht und irgendwann dann halt auch Werksleiter bei Rolls-Royce, ist ja BMW. Und dementsprechend um vielleicht dem Burnout vorzubeugen, hat er sich dann einen Defender gekauft. Weil er ist dann wirklich mit dem, keine Ahnung, BMW, ne, 5er BMW mit 260 über die Bahn gebrettert, immer von A nach B und so. Und dann hat er sich gesagt, das geht nicht so weiter, ich kaufe mir jetzt einen Defender, dann fahre ich meine 120 und versuche dann mal zu entschleunigen. Hat nicht so ganz geklappt, aber im Großen und Ganzen hat er davon erzählt. Und es ist so, ich merke es ja auch mit dem, ich bin jetzt hier eigentlich mit 80 hergezuckelt, ja, schön auf der Autobahn, ein bisschen 90 ab und zu gefahren. Also das ist alles dreispurig heute, das hat also wirklich auch Spaß gemacht und ist in meinem TD5 dann noch nicht ganz so laut, also muss man wirklich sagen. Also
man aber will auch nicht schneller
fahren. Nein, das ist alles super. Nein, nein.
Aber zum Thema BMW gibt es ja natürlich auch eine nette Geschichte. Das ist der grüne Defender, was hier steht, der Softop, das ist ein 2000er TD5.
Ah ja, genau. Ja, das steht gleich nebenan, jawohl.
Das ist mein zweiter, den ich dann erworben habe oder an dem ich sage immer, bei so jedem Auto bin ich irgendwie gekommen wie die Jungfrau zum Kind. Gell? Aber der Wagen, das war Erstbesitz, auch laut Brief, war der Erstbesitz BMW Werke München, BMW AG München. Ah, okay. Das war ein Original BMW Werkswagen. Mhm. Und die Geschichte zu dem Fahrzeug ist die, dass das Auto, ich habe den Wagen wiederum gekauft von Wolfgang König. Wolfgang König war seinerzeit Journalist bei der Automotoren Sport, Testwagenjournalist, auch recht bekannt bei den Leuten, die so in den 80er, 90er Jahren die Automotoren Sport viel gelesen haben. Gell? Und der Wolfgang König ist ein guter Freund des Hauses und er hatte mir immer erzählt, Herr Schmidt, ich habe noch einen TD5 daheim in der Garage stehen, den brauche ich aber noch zum Heckenschnitt wegfahren und zum Gartenpflegen und das Ganze. Aber wenn es dann mal soweit ist, dann verkaufe ich Ihnen das Auto oder Sie verkaufen mir das Auto in Kommission. Und ich sagte, ja, kann ich machen, kein Problem. Und dann irgendwann rief der Wolfgang König an und dann sagte er zu mir, ja, jetzt ist soweit, er bringt den TD5 vorbei und hat ihn vorbeibracht. Und dann haben wir gesagt, nee, ich fahre nicht mit dem Auto. Ich hocke nicht rein, ich fahre nicht, ich stelle ihn vor, ich hänge ein Preisschild rein, weil wenn ich reinsitze und fahre damit, dann ist das Thema kurz gefährlich. Gell? Ja, und dann habe ich Preisschild reingehängt. Damals das Auto wollte keiner haben. Rote Plakette, war recht günstig, komischerweise, das wollte niemand haben. Gell? Ja. Und dann rief mich der Wolfgang König an und so immer so all zwei, drei Wochen rief er mich an und Herr Schmidt, hat sich was getan? Gibt es was im Verkauf? Gibt es Interessenten dafür? Da sage ich, nee, Interessenten, tut mir leid, gibt es aktuell niemand dafür. Gell? Ja, sind Sie auch mal gefahren damit? Da sage ich, nee, ich bin noch nicht gefahren damit, noch keine Zeit dazu gehabt. Gell? Und dann irgendwann hat man doch mal vortan, weil er eingestaubt gewesen ist zum Waschen und habe gedacht, komm, jetzt fährst du mal damit. Gell? Und dann bin ich da gefahren damit und dann habe ich so die Windabweiser weggemacht, dann habe ich den Kühlergrill wieder den originalen reingeschraubt und so in komischer Weise irgendwie so innerlich in mir so das Auto wieder, dachte ich, tue ihn wieder auf Original zurückbauen, so wie er gewesen ist, hat ganz wenig Zubehör dran gehabt, aber einfach die Zubehörsachen wegmachen, wieder auf Original machen, fertig. Ja. Gell? Und dann rief er mir wieder an, da sagte Herr Schmidt, und, was gibt es jetzt Interessenten? Da sage ich, nee, immer noch nicht. Da sage ich, da sind Sie gefahren. Da sage ich, jetzt bin ich gefahren damit, okay. Und da sage ich, jetzt müssen wir uns unterhalten. Und dann haben wir uns unterhalten, dann habe ich den Wagen auch gekauft. Mhm. Und da gibt es sogar in der Motorklassik gibt's eine Ausgabe, ich müsste jetzt nachgucken, der Wagen kam in der Motorklassik und es war dann so Generationswechsel, Übergabe der alten Fahrzeuge. Gibt es einen netten Bericht von dem Fahrzeug in der Motorklassik. Ja. Und ich habe die Idee zu der Reportage in der Motorklassik, das war auch eine ganz lustige Geschichte. Ich habe dann zu dem Wolfgang König gesagt, Mensch, Herr König, ich hätte gern die Geschichte zu dem Auto, einfach die Historie zu dem Fahrzeug. Das sagte, ach, das ist nichts Besonderes. Und oftmals ist es so, dass man die eigene Geschichte als nicht besonders empfindet. Ja, aber jemand anders sagt sich, wow, super, das ist eine tolle Geschichte. Gell? Und dann sage ich, jetzt schreiben Sie mal bitte das zusammen, weil ich das einfach zu der Historie zu dem Fahrzeug haben wollte. Gell? Weil er hat mir erzählt, die Geschichte zu dem Auto war die, dass er das Auto damals gekauft hat. Ein Kollege von ihm im Büro sitzt drin und sagt, du, ich habe mir einen Jeep CO7 gekauft und habe einen Wohnwagen hinten dran gehängt und fahre mit dem jetzt durch Europa durch. Dann hat er sich gedacht, okay, meine Frau braucht auch ein Auto und ich würde auch gerne mit dem Wohnwagen durch Europa durchfahren. Ja. Gell? Und dann kam ein Fax von BMW. Von wegen, wir haben Vorführwägen, Werkswägen, Pressewägen noch in der Tiefgarage stehen aus der Land Rover-Ära raus. Wollt ihr die kaufen, kriegt ihr für kleines Geld. Er hat den TD5 gesehen in dem Grün und hat dann gesagt, okay, den kaufe ich. Und da gibt es Bilder drüber, die habe ich sogar noch, wie der mir in England drüben steht, im Ribapuk-Wohnwagen hinten dran, Campingtischle dran, wie er gerade ein schönes Bierchen trinkt. Gell? Und dann habe ich gesagt, Herr König, schreiben Sie doch die Geschichte zusammen. Ja, er guckt danach. So, das hat dann lange gedauert, bis er die Geschichte zusammengeschrieben hat. Dann habe ich mir das durchgelesen. Und durch Zufall telefoniere ich mit Hans-Jörg Götzl von der Motorpresse, von der Motorklasse.
Ja, ja.
Und unterhalten uns so. Und dann sage ich, du übrigens, ich habe vom King den Defender gekauft. Und der Hans-Jörg so, echt, vom King den Defender, wow. Und dann erzähle ich ihm die Geschichte. Und dann sagt der Hans-Jörg, das ist eine tolle Geschichte. Gell? Und dann sage ich, du, ja, kannst ja mit dem König mal reden. Gell? Und dann zwei Tage später kam dann der, rief der König wiederum bei mir an und sagte zu mir, Herr Schmidt, was haben Sie denn wieder angestellt? Und ich so, warum, was wir denn angestellt haben? Dann sagt er, ja, der Hans-Jörg hat mich jetzt beauftragt, eine Story draus zu machen. Ja. Und somit ist die Story zu dem Fahrzeug auch nochmal entstanden. Gell? Und ja, jetzt steht er bei uns. Ich nutze ihn eigentlich so im Sommer, immer im Alltag. Schon TD5, hat jetzt drauf 60.000 Kilometer.
Oh Gott, ist ja gar nichts.
Ne, ist gar nichts. Rostfrei, ja. Hat einen kleinen Leistungschip drin, hat ein Koni-Fahrwerk drin. Nicht König, sondern Koni-Fahrwerk drin. Damals ist dann Koni an ihn herangetreten, hat gefragt, ob, das Auto, ob sie das Auto als Testwagen haben können, dass sie ein Fahrwerk reinmachen können. Und dann ist es also extra für das Fahrzeug abgestimmt worden. Und das Einzige, was ich eigentlich jetzt gemacht habe, sind diese 18 Zoll Twisted-Räder drauf. Ansonsten wird er voll gefahren und genutzt und gehegt und gepflegt. Gell?
Sehr schön.
Und das Witzige ist das, dass das Grün, das heißt Connest Green heißt das. Gell?
Ja.
Und das ist eine Ortschaft in England drüben. Und der Herr König hat gemeint gehabt, er muss mal in die Ortschaft fahren und gucken, warum das Grün so benannt worden ist, ja. Oder ob das da irgendwie in Verbindung gebracht werden kann. Gell? Ja. Also der Wagen hat schöne Geschichten hinter sich, aber ist auch immer gehegt und gepflegt worden. Ja. Gell?
Also ich würde auf den ersten Blick sagen, es ist ein British Racing Green, also ein dunkles Grün, ja. Ist es schon, ja. Aber es hat so einen gewissen Schimmer, ne?
Ja,
irgendwie.
Ja. Ja,
sieht cool aus.
Connest Green heißt die Farbe.
Ja. Also ein 90er TD5, auch ohne Verdeck. Na? Die Spiegel stehen da zwar, aber ist keine Folie drauf. Ja. Schwarze Felgen, Riesenräder, richtig coole Karre. Und wie gesagt, wir haben es ja gerade erwähnt, 60.000 erst gelaufen.
Und TD5.
TD5 habe ich.
So wie wir es vorhin auch schon gesagt TD5, haben, ich sage immer TD5, wenn man das Auto reinsetzt und der Schlüssel rumdreht, so wie bei deinem zum Beispiel. Gell? Das ist halt einfach, der Motor ist eine Symphonie, gell?
Ja.
Muss man ganz klar sagen.
Ja, hat auf jeden Fall noch den echten
Kernlichen Klang,
Tracker oder Trecker, genau. So, dann haben wir hier noch eine Serie
1.
Das ist Serie 1 und ist das ein 88er? Wie heißt denn das?
86er.
86, ist das? Okay.
Der hat eine ganz nette Geschichte. Das ist ein sogenannter Reborn-Wagen. Ich weiß nicht, wie viele in Deutschland davon existieren. Also es war 2016, hat ja Jaguar Land Rover dieses Reborn-Project ins Leben gerufen.
Was heißt das?
Das waren Autos, die sie ausgesucht haben. Also das Reborn-Projekt war ein Thema. Die haben der Ursprungsgedanke war der, für 25 ausgesuchte Kunden, Fahrzeuge in Europa zu suchen, die dann wiederum restauriert werden in den Neuwagenzustand. Ja. Und es war eine Werbeaktion, die seinerzeit gemacht haben, wo so diese Klassik-Schiene auch ins Leben gerufen worden ist.
Genau, Land Rover Jaguar Classic.
Ja, genau. Land Rover Jaguar Classic wurde auch damals auf der Techno Classica 2016 vorgestellt. Da gibt es sogar im Internet ein paar Videos davon. Und das Projekt hat, ein Kunde von mir hat das Thema angefangen, der hat, hat den Vertrag damals unterschrieben und das ist ein sogenannter Reborn. Ja. Und
wow.
Ich bin seinerzeit, das war 2022, bin ich von einem Kunde angeschrieben worden, es war seinerzeit noch kein aktiver Kunde von uns. Der hat mich gefragt gehabt, wie es aussieht, ob ich ihm bei der Zulassung von einem sogenannten Reborn helfen könnte. Er hätte sich so ein Fahrzeug gekauft. Dann habe ich gesagt, ja klar, kein Problem, bin ich mit dabei. Und dann hat er mich auch immer in den E-Mail-Verkehr mit Jaguar Land Rover reingesetzt. Und das war dann so, dass das Auto bald fertig werden würde. Es wäre schon zu 95% fertig. Dann sage ich, ja, woran hängt es denn noch? Dann sagt er, ja, an der kleinen Scheibe am Hardtop hinten. Gell? So, bis die kleine Scheibe hinten am Hardtop hinten links, diese kleine Mickey-Maus-Scheibe, dann mal produziert gewesen ist, sind noch mal 6 Monate vergangen. Gell? Und ja, Wahnsinn. Und dann hat er mich angeschrieben gehabt und gefragt gehabt, ob ich Interesse hätte, das Auto in England drüben abzunehmen. Und dann sage ich, ja, kann ich auch machen, kein Problem. Dann haben wir unseren Urlaub nach England rüber geplant.
Ja.
Und dann sind wir dann rübergefahren und dann waren wir bei Jaguar Land Rover Classics und bei dem Michael Bishop, bei dem Mr. Land Rover. Und dann hat er uns eine schöne Betriebsführung gezeigt und auch die James Hull Sammlung gezeigt und so. Und dann haben wir das Auto technisch abgenommen. Und da gibt es ein Foto, wo der Michael Bishop, mein Sohn und ich drauf sind und das Auto im Hintergrund ist.
Ja.
Das haben wir einfach für uns als Erinnerung gemacht. Gell?
Ja.
Und dann kam das Auto per Spedition rüber und dann haben wir die deutsche Zulassung drauf gemacht. Und es war dann so im Spätsommer, Herbst, dann stand das Auto wieder den ganzen Winter bei uns. Gell? Mhm. Und dann haben wir das Auto im Frühjahr haben wir dann rausgetan. Und dann habe ich den Kunde angerufen und gesagt, Mensch Chris, komm vorbei, jetzt mal das Auto abnehmen, dass wir das Auto auch mal weghaben, dass das Auto bei ihm ist. Und ich habe den Chris noch nie gesehen. Ich kannte den nur vom Telefon und nur von den E-Mails. Auf jeden Fall, Chris kam hierher. Auf einmal steht bei mir in der Türe ein 2 Meter großer, breiter Mensch. Und ja. Ich habe bloß gedacht, da bin ich gespannt, wie das funktioniert. Und er hat aber das Auto bei der Jaguar Land Rover bestellt mit Hardtop. Ganz selten eigentlich. Keiner wollte den Reborn als Hardtop haben. Er war der Einzige, der ihn als Hardtop haben wollte. Okay. So hat er ihn auch bekommen. So stand er auch bei uns als Hardtop. Und dann habe ich gesagt, okay, fahren wir. Und dann bin ich da hinten durch die Wälder gefahren. Es hat auch tierisch viel Spaß gemacht. War ein schönes Wetter. Und dann sage ich zum Chris, so Chris, komm, jetzt fahr du mal mit dem Auto. Gell? Ja, ich ausgestiegen, er eingestiegen und ich so, Und jetzt? Tja, er passt nicht rein.
Die Knie konnte die Ohren zuhalten.
Ja, er konnte mit den Knien die Ohren zuhalten. Was machen wir jetzt? Gell? Und dann,
gibt es ja keine Verlängerung.
Nee, er wollte dann er hat dann überlegt gehabt, ob er die Rückwand hinten aussägen und nach hinten setzen.
Nein, das ist eine Rückwand, ja genau.
Aber das Schöne ist ja an dem Auto das ist ein 55er, 86er Serie 1, ein 2 Liter ist das schon, gell. Schwedische Erstauslieferung, gell? Also Linkslenker, schon sehr selten eigentlich. Und deswegen, das wäre schade gewesen, wenn man da jetzt dran rumgeschnipfelt
hätte. Ja, natürlich. Gell? Also vielleicht nochmal auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja. Also, was ist das für eine Farbe?
Das ist Rev Blue. Rev Blue
heißt Blue, genau. Also ein ganz dunkles, fast ins Grau, Anthrazitfarbe gehendes Blau, ja. Null Dach, null Fenster drauf, also wirklich ein richtiger Pickup, nur nicht Scheibe, die schön in einem frisch verzinkten Rahmen steckt, die Windschutzscheibe, Reservebrett auf der Haube, vorne 3 Sitze und wie gesagt, dahinter sofort eine Ladebordkante, eine Wand. Das heißt, die Sitze kann man wirklich nicht nach hinten verlagern. Also für jemanden, der 2 Meter ist, wird das wahrscheinlich wirklich sehr spannend. Ich kann mich ja nachher mal reinsetzen, ob es bei mir funktionieren würde. Aber ich hatte ja schon so ein Erlebnis, damals in Afrika hatten wir einen großen Toyo, mit der Familie waren wir da im Urlaub, okay. Haben Leute besucht und der hatte einen Defender.
Okay.
In Namibia war das. Und dann haben wir mal irgendwann auch getauscht. Ja? Toyota war natürlich super, 4,3 Liter Hubraum, der war richtig, wie man so gewohnt war. Und dann fahre ich mit ihm, mit seinem Ding, und da war das ja so für mich so eng an der Schulter. Das ist ja Logo. Und der hatte auch keine Sitzverlängerung nach hinten, Sitzschienenverlängerung. Und da habe ich auch gedacht, was ist das denn für ein Scheißhaus, ne, irgendwie. Und irgendwann bin ich ja doch auf den Trichter gekommen und habe mich dann auch beraten lassen. Und klar, mit der Verlängerung der Schienen, meinen Sitz kann man nach ganz hinten machen. Und ich habe ein ganz kleines Lenkrad drin. Da geht's, muss ich mich hier sagen. Aber hier ist das, also was ich jetzt hier vor mir sehe, das ist ja eine Unimog-Sitz sozusagen. Also da wird ein 2-Meter-Mann wirklich Probleme haben. So, und dann musstest du den hier stehen lassen, oder was?
Und dann war er am Überlegen, was macht er mit dem Auto. Gell? Und dann war die Überlegung dran, dass er ihn verkauft. Gell? Dann hat er gesagt, okay, er schläft mal eine Nacht drüber. Und dann habe ich auch eine Nacht drüber geschlafen. Am nächsten Morgen bin ich aufgewacht und habe mir gesagt, Mensch, 2 Liter Serie 1 wollte ich schon immer haben, Linkslenker wollte ich auch schon immer haben. Ja. Und dann kam wieder dieses Thema, dieses Foto. Foto, Michael Bishop, mein Sohn, okay. Ich und die Serie 1 im Hintergrund. Gell?
Dann lässt man nicht mehr los.
Ja, dann habe ich mir auch gedacht gehabt, aufgrund der Seltenheit, den muss ich kaufen. Gell? Und dann habe ich das Fahrzeug auch gekauft. Und das Erste, was ich dann gemacht habe, nachdem ich den Kaufvertrag unterschrieben habe und einen Brief auf dem Tisch liegen gehabt habe, war dann das, dass ich Michael Bishop eine E-Mail geschrieben habe. Und dann habe ich Michael geschrieben, dass ich das Auto übernommen habe. Und das Erste, dann kam auch ruckzuck eine Antwort. Und die Antwort war die, er hofft, dass ich einen Softtop drauf mache und das Hardtop runter mache.
Ah, okay. Vielleicht, weil ich bin ja jetzt sozusagen mobil, ich bin ja, kann ich mich jetzt schon reinsetzen,
oder? Ja, klar, gern, setz ruhig rein.
Dafür habe ich doch dieses Outdoor-Equipment gekauft, dass ich einfach nicht mehr nur im Studio sitzen muss. Oh ja, oh, das Wenn man da die Kupplung treten will, muss man das Knie wirklich am Lenkrad vorbeiziehen, nach oben.
Ja, aber du musst mal sagen, 55, gell? 55, was gab es da als Vergleichsfahrzeuge? 55, MGTD, TF und die ganzen T-Series, gell? Da waren ja die Leute viel kleiner. Man muss mal überlegen, Jaguar XK120, gell? Ich sage immer beim Jaguar XK120, das Auto ist für kleine Italiener gebaut. Gell? So, deswegen, das ist ja erst im Laufe der Zeit, wenn man morgen sieht zum Beispiel, einen Morgen aus den 70er Jahren, 80er Jahren, gell? Da passt der heutige große deutsche Mann, der passt da wirklich schwer rein. Gell?
Natürlich auch Gas geben, ja. Ist sehr kompliziert. Ich muss mein Knie wirklich am Lenkrad vorbei hochziehen, von der Bremse ganz zu schweigen. Ja, aber ein geiles Gefühl, schönes Bagalit, oder?
Bagalit-Lenkrad.
Ja. Schön mit Metallstangen, mit Metallstreben, Speichen so. Aber das ist wirklich, und alles picobello, nagelneu. Aber ich gehe mal wieder raus. Doch, ein wunderschönes Auto, ja. Und wenn da solche Erinnerungen drin sind, mit solchen Legenden, sich hat fotografieren lassen, ist natürlich dann schon was wert. Ne?
Der Wagen ist perfekt.
Ja, der Wagen ist der perfekt. Wagen ist, ne?
Ich hab
dann Serie 1 mit die Scheinwerfer noch zwischen den Kotflügeln.
Ja. Ich sieht natürlich geil 700 aus. 700 ja. Kilometer drauf. Gell? Wir fährten so ein-, zweimal im Jahr einen Biergarten oder so. Oder mal cool. Durch die Wälder durch. Gell? Und es ist auch so, dass mein Sohn hat in dem Autos fahren gelernt.
Okay.
So, jetzt wie? Wir sind mal im Sommer hinten in die Felder rausgefahren. Da sage ich zu meinem Sohn so, komm, mein Sohn ist 14 jetzt mittlerweile. Da sage ich so zu ihm, komm, jetzt fahr du mal damit. Komm, in dem Auto kannst du am besten fahren, der ist übersichtlich, alles klar. Er hockt rein in das Auto, macht den Motor an und hoppelt so ganz langsam vor sich hin. Und auf einmal sehe ich von hinten am Feld weg ein Auto kommen. Ich so, oh, blöd, fahr mal links ran bitte. Gell? So, wer fährt neben uns? Der Förster. Er lässt das Fenster runter und fragt das, was wir hier machen würden. Gell? Dann sage ich, ja, ich bringe gerade meinem Sohn das Autofahren bei. Gell? Dann guckt das Auto an und dann sagt er, cooles Auto, viel Spaß noch.
Also
in
schön.
Serie 1 natürlich das Autofahren lernen ist natürlich auch schön.
Ja, super.
Ja, vor allem, der ist ja so gutmütig, wenn man da die Kupplung kommen lässt, den kriegt man ja fast nicht abgewirkt durch das Drehmoment. Gell? Ja. Wahnsinn, toller Wagen auf jeden Fall. Auch überall immer Daumen hoch, wenn man mit dem Auto fährt. Gell? Ist ein totaler Sympathieträger auf jeden Fall.
Ja, sehr schön, gefällt mir klasse. So, und dann haben wir hier noch was ganz Kleines, hätte ich jetzt fast gesagt. Ein beige, Elfenbeinfarben?
Sabia.
Sabia, weiß, beige, wie auch immer, ganz, ganz helles Beige. Ja. Mit schwarzem Dach, Mini Cooper. Ein Mini Cooper, genau.
Spaghetti Cooper.
Spaghetti Cooper. Warum? Das heißt, Lenkrad auf der richtigen Seite, genau, also für den Rest der Welt sozusagen hergestellt. Nicht rechts das Lenkrad. Also dann wäre auf italienische Kunden zugeschnitten, oder wie kann man sich das vorstellen?
Nein, nicht auf italienische Kunden zugeschnitten, sondern das Thema war das, dass die Engländer hatten drei Cooper Comebacks, drei Cooper, ich sag mal Generationen, der englische Cooper. Der englische Cooper war der erste Cooper, den haben sie dann damals eingestellt und dann hat in Lizenz gebaut Innocenti, den Innocenti Cooper damals.
Ah, okay.
Und dann haben aber, nachdem dann die Engländer den Englischen eingestellt haben, war doch die Nachfrage sehr groß in Europa nach dem englischen Cooper wieder. Und dann stand damals auf dem Prospekt, als der rausgekommen ist, hier stand drauf, Europa hat ihn wieder. So, das ist die zweite Wiederauferstehung des Coopers.
Okay, was ist das für ein Baujahr?
Das ist ein 73er, ist das, ja.
Oh, wow.
Und die Geschichte zu dem Auto ist die, den habe ich damals 2005 habe ich dann durch Zufall beim Züricher Miniclub auf der Internetseite entdeckt und das Fahrzeug war aber zu einem horrend hohen Preis ausgeschrieben. Aber auch da, so wie ich es bei meiner Serie 3 gemacht habe, ich habe gesagt, ich verhandle nicht am Preis, ich möchte das Auto angucken und von uns nach Zürich sind es 2,5 Stunden, das ist ein netter Ausflug, das machst du einfach. Gell? Ja. Und dann bin ich da, habe ich mit der Frau Kontakt aufgenommen, da hat sie gesagt, ja, das Auto steht noch da zum Verkaufen und ja, dann bin ich runtergefahren und dann habe ich mir das Auto angeschaut und der Hintergrund war der, es war eine junge Frau und die hat das Auto von ihrer Tante geschenkt bekommen. Gell? Und dann hat sie mir die Geschichte zu dem Fahrzeug erzählt, dass sie das Auto wohl von der Tante geschenkt bekommen hat und es aber aktuell nicht mehr durch den Schweizer MFK durchgekommen ist. Das ist so der Schweizer TÜV. Gell? Und das wäre so der Grund, A, kommt er nicht mehr durch die MFK durch und B, fährt sie mit dem Auto so gut wie nicht und deswegen wollte sie ihn veräußern.
Ja.
Und dann bin ich gefahren mit dem Auto und dann war ich am Überlegen, kaufe ich ihn oder kaufe ich ihn nicht. Habe mich aber dann dazu entschieden und das End vom Lied war das, dass wir dann zum Schluss mit der Oma und Verwandtschaft im Wohnzimmer gesessen sind bei Kaffee und Kuchen und über den Preis verhandelt haben, der sich dann auch wirklich für mich attraktiv gestaltet hat. Ich habe immer so das Gefühl gehabt, ihre war es einfach wichtig, dass das Auto in gute Hände kommt.
Ja, glaube ich auch.
Ja. Ja, und das war auch, ich habe dann später noch, da gibt es auch ein paar Reportagen von dem Auto, unter anderem auch in der Motorklasse gibt es eine Geschichte zu dem Auto. Ja. Ich habe mit ihr noch mehrmals Kontakt gehabt und die tolle Geschichte zu dem Auto ist die, und zwar am Dach oben drin hat er einen Chromnubbel drin gehabt, so eine Antennenabdeckung drin gehabt. Gell? Ich betone gehabt, da gibt es gleich noch eine nachfolgende Geschichte dazu. Und da habe ich sie gefragt, woher kommt diese Chromabdeckung? Was war da am Dach oben drin? Und da sagt sie, ja, wissen Sie, meine Tante war Detektivin. Ja. Sei okay. Und dann habe ich noch die weitere Geschichte von dem Auto rausgeleiert. Und er hat mir erzählt, dass die Tante wohl das Auto, bevor sie ihn ihr geschenkt hat, hat sie ihn einmal lackieren lassen von Auto, von außen. Und der Chromnuppel, dieses Loch im Dach, das haben sie nie verschlossen. Gell? Und das Thema war wirklich das, ihre Tante war Detektivin in Zürich und das war ihr Dienstwagen in Zürich als Detektivauto. Gell?
Ja.
Sprich, ich glaube, wenn das Auto Geschichten erzählen könnte, wäre ein Hammer. Das wäre mega.
Cool. Gell?
Ich habe ihn dann lang bei mir auch stehen gehabt und habe dann habe die letzten Jahre nicht mehr so viel bewegt und habe dann irgendwie überlegt, okay, wie kann ich das Auto für mich attraktiver machen, da ich ein sehr, sag mal, begeisterter Offenfahrer bin, habe ich mir gesagt, okay, ich möchte ein Faltdach reinmachen. So, dann habe ich lange nach einem Original Britax-Faltdach gesucht, das zeitgemäß auch in das Auto reinpasst. Und das hat mir dann ein Sattler auch echt gut reingebaut. Gell?
Ja,
und jetzt hat er ein Faltdach drin, die Chromabdeckung, die Antennenabdeckung musste leider weichen, aber mir war das Faltdach einfach wichtig. Ein Mini mit Faltdach, das macht natürlich tierisch viel Spaß.
Aber der ist nicht da in der Schweiz nicht mehr durch den TÜV gekommen, weil er so schlecht war, sondern wegen Abgasnorm oder sonst
welche Dinge, oder? Der hatte das Reserverad, das Auto hatte 60.000 Kilometer drauf, ist aus erster Hand Familienbesitz und das Reserverad war noch nie demontiert. Und was früher war, oder beziehungsweise auch heute noch, bildet sich oft Kondenswasser um das Reserverad rum. Ja. Und da war der um das Reserverad rum, hat er da Durchrostungen drin, so ganz leichte Durchrostungen. Gell? Ja. Ich habe diesen Kofferraumboden auch bis heute noch nicht machen lassen. Gell? Seit 2006 habe ich den Kofferraumboden nicht machen lassen. Und der hat aber auch nicht weiter gerostet. Warum? Weil das Auto nur im Sommer bewegt wird.
Ja, da kriegt
kein Wasser, kein gar nichts, da passiert nichts. Gell? Ja. Und das ist so der Hintergrund, warum sie ihn dann auch verkauft hat und warum er bei der MFK durchgeflogen ist. Gell? Aber er hat 60.000 Kilometer drauf, ist aus Familienbesitz und ich fahre jetzt heute auch noch immer wieder
mal. Aber das ist auch nochmal so ein Thema, was viele Leute glauben, wenn das mal angefangen hat zu rosten, ist das wie so eine Art Krebs
oder wie
so ein Pilz, das ist immer weiter wächst, das ist totaler Quatsch. Nee. Wenn das Auto nie im Nassen ist, nie im Feuchten ist, dann ist es auch automatisch, kann's gar nicht mehr rosten. Ne?
Nee,
das ist ja dann, der Rost selber ist ja fast wie so eine Schutzschicht dann nachher da drauf.
Ich habe dann mal 2010 habe ich mal eine Batterie erneuert in dem Auto.
Ja.
2010 habe ich eine neue Batterie reingemacht.
Ja.
Heb dich fest, ich habe die bis heute noch nie geladen. Und wenn ich reinsitze und den Schlüssel rumdrehe,
der läuft. Kein Kriegsstrom nicht.
Nein, der läuft immer an. Der läuft immer an. Und der stand schon in den kältesten Hallen rum und stand da schon über Monate hinweg. Und komisch, ich habe noch nie die Batterie geladen. Und ich hocke rein, er läuft sofort an. Da ist sogar noch die originale SU-Pumpe drin, von 73, die erste SU-Pumpe drin, sprich diese typische Gluck-Gluck-Pumpe. Ja. Beim Engländer, man hockt rein, dreht den Schlüssel rum, dann macht es tok, 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 tok. Das ist so dieses typische Geräusch der Benzinpumpe. Dann wird es das tok, tok weniger, der Takt weniger. Dann weiß man, okay, die Schwimmernadelventile machen zu und dann kann man starten. Gell?
Okay.
Und diese Pumpe hat er heute noch drin. Gell? Mir soll bitte einer sagen, ein englisches Auto sei nicht zuverlässig.
Nein,
komisch, ich sage immer, das ist nur eine Pflege, eine Pflegethematik. Ja, was anderes ist das nicht. Gell? Ja.
Also ich habe ein kleines, interessantes Erlebnis mit dem Mini Cooper gehabt. Da waren wir mal als Kinder, 15 bis 16 war ich da so ungefähr, gerade so die Mofa-Zeit und waren in Italien so in so einem Zeltlager mit ganz vielen Jugendlichen. Und da haben wir getrampt mit 3 Mann. Und da hat uns einer mit Mini Cooper mitgenommen, aber so ein 60 PS Geschoss. Ja? Und wir drei uns da reingequetscht. Meine Kumpels waren auch nicht gerade die Kleinsten. Und dann ist er mit uns gebrettert durch so Haarnadelkurven und sowas. Ne? Boah, das war ein Feeling vom Feinsten. Die Karre ging ab wie verrückt. Ja? Und Straßenlage auch, perfekt. Ja? Der ging um die Kurven rum wie nichts. Ja.
Einmal Mini, immer Mini. Ja. Das ist einfach. Ja. Das ist eine tolle Geschichte auf jeden Fall. Aber ich zeige dir noch den Rest des Betriebes.
Ja, klar. Jetzt gehen wir mal in die Hallen, in die Werkhallen, genau. Ja, vielleicht nochmal für unsere Hörer. Mein Hund habe ich mit dabei. Und jetzt ist hier gerade ein Kunde reingekommen, der mit meinem Hund spielt. So, komm Rani, wir gucken mal. Komm mit. So, Chef geht mal vor. So. Aha, Motorblöcke, soweit das Auge reicht, und Kurbelwellen, da sehe ich schon was.
Das ist unsere Motoreninstandsetzungsabteilung. Wir überholen Motoren selber bis auf die mechanische Bearbeitung, sprich Zylinder bohren, honen, Kurbelwellen, Lagerzapfen, Schleifen, polieren, wuchten,
Köpfe machen.
Das lassen wir alles machen. Ja, ja, die mechanische Bearbeitung lassen wir komplett machen. Mhm. Das ist eins, was wir machen, wenn wir einen Motor zerlegen. Wir tun erstmal auf Schadenbefunden, also sprich, wo sind die Spuren, wo sind die Krankheiten, was hat er für Probleme. Dann gehen die Blöcke, das haben wir mit einer Firma zusammen entwickelt. Wir lassen die Blöcke chemisch entlacken. So, das hat den Vorteil, ich muss sie nicht, die Blöcke abstrahlen, dass ich sie später lackieren kann, also sprich Sandstrahlen oder Glasstrahlen, sondern ja, das geht rein ins Tauchbad. Und ein ganz großer Vorteil des Tauchbadentlacken ist das, dass die Kalkablagerungen in den Wasserkanälen, in den Blöcken komplett rausgeht. Gell? Ah, ja, und ich finde immer so witzig, wenn die Autos zu uns kommen oder früher, ich weiß noch in den 90er Jahren, an die Oldtimer hat immer jeder einen E-Lüfter installiert, weil er gemeint hat, nee, der Verkehr ist dichter geworden, die Temperaturen außen sind höher geworden, gell? Die Autos werden wärmer, wir brauchen unbedingt einen E-Lüfter. Gell? Das war aber nicht die Verkehrsdichte, das waren auch nicht die Außentemperaturen, die gestiegen sind, sondern das Thema ist das, dass die meisten Autos, die wir hier in der Werkstatt haben, die kommen aus Amerika. So, Amerika hat man schon immer ohne Frostschutz gefahren, zumindest in den Ländern, wo man es nicht gebraucht hat. Die Autos kommen aus diesen Ländern, sprich Kalifornien, ja, Florida und das Ganze. Und dann sind die Autos, was weiß ich, 10, 20 Jahre in irgendwelchen Garagen rumgestanden mit normalem Wasser drin. Und dann haben sich dann natürlich Kalkablagerungen gebildet. Auf gut Deutsch, die ganzen Wasserkanäle sind überall Kalkablagerungen drin. Gell? Da brauche ich mich nicht wundern, dass ein Motor heiß wird. Gell? Und der Hintergrund, wir gehen her, lassen das Tauchbad entlacken. Damit geht auch der Kalk aus dem Wasserkanal raus. Auf gut Deutsch habe ich später dann auch keine Temperaturprobleme mehr. Also sprich, ich fahre einen Spitfire mit ganz normalem Kühler und mit ganz normalen Kennzeichen unterhalb der Stoßstange und ich habe keinerlei Temperaturprobleme. Es funktioniert. Ja. Aber zurückzukommen, also wie gesagt, der Hanna, was haben wir hier aktuell gerade? Das ist ein MGB, ein 1800er Motor, den wir überholen. Dann haben wir hier 1, 2, 3, 6 Zylinder, 4 6 Zylinder Jaguar XK Motoren, die wir gerade überholen. Das eine ist ein 3,8 Liter E-Type Motor, das nächste ist ein 4,2 Liter E-Type Motor, dann haben wir einen 3,5 Liter XK Motor und nochmal einen 4,2 Liter E-Type Motor. Also wir haben momentan so aktuell zwischen 8 und 9 Motoren, die wir in der Bearbeitung haben.
Ja, klasse.
Ja, wir haben Drehbank, Fräsbank, wenn man mal Sachen irgendwie ändern muss oder abarbeiten muss. Gell? Dann hier machen wir aktuell gerade einen Defender, einen TD5 Motor.
Jetzt kommen wir in die Hallen. Oh, das ist aber sehr ausziehen, oder? Lastig hätte ich jetzt was gedacht, was man als erstes sieht.
Heute ist
sehr gut. Aber noch ein schöner E-Type oben auf der Hebebühne in Schneeweiß, tippitoppi. Das ist aber, was ist das?
Jaguar XK 120 Coupé.
Oh, der ist aber wirklich Scheunenfund, oder ist das?
Das ist sogenannter Scheunenfund, der wird jetzt teilrestauriert. Der ist aktuell noch in Rot. Die Ursprungsfarbe laut Geburtsurkunde von Jaguar ist, dass er mal in so einem Pastellblau lackiert worden ist. Ja. Und in der Farbe will der Besitzer auch wieder haben. Gell? Da machen wir gerade Motor, das Getriebe ist schon überholt. Ja. Der Motor wird gerade überholt. Jetzt zerlegen wir soweit, dass die Karosseriearbeiten gemacht werden können. Dann wird er von außen lackiert und dann wird er wieder komplettiert. Gell? Mhm.
Ja. Also für die Leute, die jetzt mal relativ wenig... Also das ist halt ein Sportwagen aus den 50ern.
Ja.
Ja, ne? Sieht ein bisschen in einer ganz groben Form, ein bisschen aus den Heli-mäßig, nur nein, größer.
Nein.
Nee?
Guck dir nochmal an, guck dir die Form an. Guck,
das ist ein Heli, oder?
Das ist ein Heli da oben, ja.
Ja, aber ist schon anders. Ist natürlich im Großen und Ganzen lange, sehr schöne, lange,
große Haube. Das Auto? An was erinnert das Auto, wenn man es anguckt, die Form? Bugatti.
Wollte ich gerade sagen, genau. Ja. Oder diese Hispano-Dings, ja, die man auch sehen, ja, ne? Aus der Zeit. Ja. Nee, also ist ein großes Auto, ne? Also nicht so ein kleiner Sportwagen. In sehr schlechtem Lack.
Absolut.
Zugekleistert. Was ist denn da drauf getropft?
Ja, der muss irgendwie mal in einer Scheune gestanden sein, wo irgendwas drauf getropft ist. Gell? Man kann es nicht genau sagen. Aber, ja.
Wahnsinn. Also der Lack ist ja. Gut, er wird ja neu lackiert und alles entlackt.
Wird komplett entlackt.
Jetzt zurzeit wird er nur einfach zerlegt, oder?
Der wird nur zerlegt, genau. Ja. Innenausstattung raus, Kabelbaum raus. Und so, dass die Karosse auch von außen blank gemacht werden kann und dann wird er lackiert. Gell? Ja.
Ja, das sind natürlich auch tolle Autos, ne? Muss man auch sagen. Dann zwei Morgen, ja. Offene Morgen, die sind immer offen, aber.
Das sind zwei Sechszylinder Roadster, so eine ist ein 3-Liter Roadster, das andere ist ein 3,7-Liter Roadster. Also schon neuere Baujahre, das sind schon Baujahre, der eine ist ein 2015er ist das, der andere ist ein 2006er, gell? Das ist ein sogenannter, der 2006er ist ein Mark I Roadster, der 2015er ist ein Mark II Roadster. Ich mag die Mark I Roadster besser, die sind, haben zwar weniger Kubik, sind ein bisschen zahmer, aber vom Fahren her angenehmer. Die 3,7er sind noch nervöser und haben noch mehr Leistung, aber ich sage, der 3 Liter langt völlig aus eigentlich. Gell. Da auf der Bühne haben wir nochmal einen 3,7 Liter Roadster stehen, das ist auch ein 2016er ist das. Gell.
Mhm. Die Karosserie ist immer gleich, mehr oder weniger, oder? Egal welcher Motor. Ja,
genau. Das ist aber, oft kommen Kunden rein und sagen sie zu mir, Mensch, ist das noch das Auto mit dem Holzrahmen? Gell? Ich finde es immer so witzig, wenn die Leute kommen und sagen, der hat einen Holzrahmen. Gell? Das stimmt gar nicht. Ja. Die Autos hatten noch nie einen Holzrahmen. Das ist so ein Stammtischgerücht. Gell? Ja. Das Auto hatte schon immer einen ganz normalen Stahlleiterrahmen. Später wurden die Stahlleiterrahmen dann feuerverzinkt. Gell? Aber der Aufbau beim Morgen ist aus Holz. Das ist aus französischem Eschenholz. Das ist schon seit Jahrzehnten aus Frankreich importieren. Mhm. Zwischenzeitlich oder haben sie es auch druckimprägniert auf gut Deutsch ist der Holzwurm bzw. das Verfaulen des Holzes nicht mehr gegeben. Auf gut Deutsch hat man da auch keine Probleme mehr. Aber der, wie gesagt, der Aufbau der Karosserie ist so typischer Kutschenbau, Holzaufbau, dann mit Alu beplankt. Gell. Ja, bei dem auch noch. Ja. Auch bei den aktuellen Fahrzeugen noch. Da gibt es interessante Videos auch im Internet, in YouTube zum Beispiel, die Produktion von Morgan Motors. Gell. Und jeder, der mal so eine Produktion back to the roots sehen möchte, gell? Am besten jetzt noch mal nach Marvern rüberfahren und eine Werksbesichtigung machen, weil das ist schon faszinierend, wie da die Autos gebaut werden. Gell? Ja. Ja.
Also der hier, der schwarze vor mir, der, da schaue ich jetzt von oben in den Innenraum rein, ein Wurzelholz-Cockpit, kann man sagen, oder?
Ja, schon Wurzelholz.
Ziemlich dunkel zwar, genau. Aber schönes Wurzelholz mit weißen Instrumenten, Uhren drin, ein cooles Lenkrad, auch in den, natürlich Aluminium, gebürstet, würde ich jetzt mal sagen, die Speichen und außen schönes Leder drumherum. Also auch ein faszinierendes Auto immer schon gewesen. Und ich finde es sehr interessant, habe ich jetzt auch nicht so gewusst, dass die immer noch gebaut werden. Das ist schon.
Wird aktuell und zu mir oder im Internet war mal die Frage, was ist das am längsten in Serie gebaute Auto? Weißt du es? Ja. Nicht da? Wenn du im Internet die Frage stellst, kommt jeder auf der 911er Porsche. Jeder sagt, 911er Porsche ist das am längsten in Serie
gebaute Fahrzeug. Nee, das kann ja nicht sein.
Das stimmt aber nicht.
Nee.
Das ist der Morgan plus 4. Aha. Er wurde von 1936 an. Das Auto, das erste plus 4 ist 1936 rausgekommen und wird bis heute nicht unverändert, aber zumindest mal als plus 4.
Ja.
Aktuell heißt plus 4, plus 4, wird nach wie vor noch so gebaut. Also sprich, Morgan hat das am längsten in Serie gebaute Fahrzeug. Ja.
Und da werden wahrscheinlich auch noch sehr viele von leben, oder? Dann, weil sie gut gepflegt sind.
Autos?
Ja. Ja, klar. Weil das ist ja, daher kommt wahrscheinlich das Gerücht, weil beim Landy soll das ja auch so sein, dass zu 80% der jemals gebauten Autos beim Landy, aber eben auch beim 911er noch erhalten. Und wenn sie sich nicht voll im Baum gewickelt haben, hat man die immer wieder restauriert. Und das ist ja auch, und das ist dann natürlich hier auch. Und dann, wenn es 36 schon das erste Modell gab, da werden wahrscheinlich sehr viele von leben. Ja. Wow, tolle Werkstatt.
Dankeschön.
Drei große Hebebühnen.
Ja, wir haben vier
da Hebebühnen. Noch ein paar Triumph,
ja, machen wir auch sehr viel. Ja. Triumph TR6, dann haben wir einen TR250 da stehen, da steht auch nochmal ein TR6.
Oh, eine tolle Farbe. Klasse. Ja, schön.
Das ist Valencia Blue, heißt die Farbe.
Valencia Blue.
Ja, wunderschöne Farbe.
Tolle
Farbe.
Mega. Ich würde sagen, das ist zwar. Petrol, wenn man so Sachen kauft, Pullover und so, die heißen dann immer Petrol.
Typische 70er
blau, leicht grünstichige Farbe. Ne?
Aber selten, Valencia Blue ist selten, der TR250 gab es auch einen. Valencia Blue.
Ja. Gehen wir noch mal zum...
Gehen wir rüber, ja.
Gehen wir noch so in die Privatgemächer sozusagen. Komm ran, ja. Die hat sich schon wieder schön unter einen E-Type gelegt. Komm ran, ja. Du musst mit. Ja, hier draußen natürlich auch alles voll.
Ober
Jaguar
P4.
Sehr viel, ein Range sehe ich, einen ganz neuen. Ist das ein Discovery?
Das ist ein Velar.
Kenne ich gar nicht so das Modell, aber naja, wunderschön.
Ja, ist irgendwie ein Auto, der Range Rover Velar. Velar war ja eigentlich die Bezeichnung des ersten Range Rover Prototypen. Gell? Und die haben jetzt den aktuellen Velar oder das Fahrzeug haben die nach dem Rennshow-Prototypen benannt. Ich sage immer, es ist ein tolles Auto vom Design her, aber es ist ein stylischer Wagen. Gell? Es hat nichts mit dem Rennschrauber zu tun und hat auch nichts mit dem Discovery zu tun. Das ist so ein Nischenmodell, was da mal rausgekommen ist.
Ja, also ein SUV. SUV, bisschen schnittiger, aber auch kein Coupé. Ne?
Es gibt der neueste ist so ja mal Coupé angelehnt.
Ja, bisschen flaches Dach. Ja, hat bestimmt auch seine Käuferschichten, ne? Muss man ja ganz klar sagen. Sieht cool aus. So, jetzt gehen wir noch mal in eine weitere Halle. Von außen wieder rein. Hund, komm auch mit. So, ja, privat gemächlich habe ich vorhin mal gesagt. Noch mal eine Halle voller Autos. Mini Cooper. Oh, wie heißen die noch hier, wo der Motor vorne?
Freewheeler.
Ja, genau. Freewheeler, genau. Hinten, sind aber hinten auch, ist nur ein Rad hin. Ja, genau.
Ja, ja.
Und vorne eine ganz normale Achse, aber ich würde fast sagen Harley-Davidson-Motor drauf. V2 quer zur Fahrtrichtung. Kennt man auch aus alten Rallyes. Auspuff leuchtet außen dran lang. Wunderschönes Auto. Dann ein MG.
Aber weißt du, warum der Freewheeler gebaut worden ist?
Nee.
Das war nicht aus dem Grund, dem Fahrspaß wegen.
Sondern?
Die hatten damals in England, haben die Autos, die Steuer der Autos wurde nach der Anzahl der Räder berechnet. Und ein Freewheeler war eigentlich ein Auto für arme Leute. Aber da die Engländer ja dann, die Engländer fahren ja mit allem Rennen, was Räder hat, oder fliegt oder wie auch immer. Gell? Und deswegen sind die dann drauf gekommen, mit dem Auto kann man auch gut Rennen fahren, mit dem Auto kann man Spaß haben. Ja. Und dann ist der Freewheeler ja lang gebaut worden, auch mit, da schon wieder eingestellt worden. Und das ist so die, ich glaube 2012 kam der erste mit dem SS-Motor raus, mit dem 2-Liter Zweizylinder V-Motor. Gell? Wurde jetzt vor kurzem erst eingestellt, aber das ist schon eine gewaltige Rumpelkiste, gell?
Coole Kiste, ja. Schwarz-matt mit giftgrünen Sitzen. Ja. Bank, ist ja nur so eine Bank drin, in Anführungsstriche. Ja. Sieht schon cool aus, auch grüne Zierstreifen drauf. Tolles Auto, ganz in der Ecke noch ein weißer E-Type. Ist das da hinten auch nochmal ein Jaguar?
Der rote ist ein XK 140.
Auch ein Jaguar, dann nochmal ein blauer
Plus 4 CX-Chassis.
Ja, auch cool. So, aber wir sind hier reingegangen, weil hier gibt es noch einen schönen Defender, einer der letzten. TD4, den sich der Michael mal gekauft hat, genau. Aus welchem Grund?
Den habe ich mir eigentlich mal als Werkstattwagen gekauft. Und da war er jetzt von 2015, das ist also einer der allerletzten, der gebaut worden ist. Was heißt allerletzt? 2016 ist die Produktion ausgelaufen. Ist ein End 2015er. Und das war aber aus der letzten, sag mal, Liefercharge raus, den mein Händler noch bekommen hat. Und von dem habe ich damals das Auto dann auch bekommen. Und ich habe dann damals gesagt, ich werde ihn nicht hergeben. Und den habe ich bis heute noch. Der war jetzt bis letztes Jahr bei uns im Werkstatt Einsatz, wurde aber wenig gefahren, hat 60.000 Kilometer drauf und ist auch immer gepflegt worden. Und jetzt letztes Jahr habe ich gesagt, jetzt geht er in den Ruhestand. Und jetzt steht er hier. Und jetzt habe ich auch mit meinem Sohnemann beschlossen gehabt, wir machen ein Dachzelt drauf und eine Staubox oben drauf. Ja. Und dann wird er halt hin und wieder mal fürs Wochenende genutzt oder für kleine Urlaubsfahrten. Gell? Ja.
Also ein wunderschön gepflegtes Fahrzeug, silbermetallic mit schwarzen Applikationen, schwarzes Dach, schwarzen Schnorchel, schwarze Alu-Riffelbleche und so weiter, schöne große Felgen bzw. schöne große Reifen drauf, Rockslider dran und so, also wirklich sieht super aus, Schalensitze sogar sehe ich, klasse.
Das sind die Land Rover, die originalen Recaros, was da drin hat. Das war ja, Land Rover hat ja für die Bolivien-Fahrzeuge die Recaro-Sitze gemacht, gell? Und beziehungsweise Recaro hat die für Land Rover gemacht. Ja. Aber eigentlich ist es ein Recaro Sportster umgebaut, wo ich aber die Sitzbank rausnehmen kann, um dass ich an die Wartungsklappen bzw. zur Batterie rankomme. Gell? Ja, sind selten geworden, die Sitze, aber es ist ein originaler Land Rover Recaro, also kein Recaro Sportster. Gell?
Tolle Sache. So, und da steht auch schon das einsatzbereite Dachzelt. Was hat es damit auf sich?
Das Quido, lese ich. Quido-Dachzelt, auf die Firma bin ich gekommen. Das war auf der CMT in Stuttgart. ist eine Firma aus dem schwäbischen Raum. Guido macht Campingprodukte, Dachzelte, Zelte für Boden, für alles. Gell? Und das Zelt ist phänomenal. Das ist ein aufblasbares Dachzelt, hat einen integrierten Kompressor drin und hat eine wahnsinnig hohe eine Deckenhöhe drin. Also ist echt extrem geräumig. Gell? Und ich habe mich irgendwie in das Zelt verliebt und habe gesagt, ich muss das Zelt haben. Gell? Da ist auch innen drin so eine LED-Lichtband drin, wo man dimmen kann und das Ganze. Gell? Also man kann sich da richtig schön gemütlich machen.
Schön.
Das wollen wir uns die nächsten Tage mal draufbauen und dann mal schauen, was wir dann an Abenteuer und Urlaubsfahrten damit machen. Gell?
Klasse. Ja. Also kein Innenausbau so zum Schlafen, sondern da kommt ein Dachzelt drauf. Ja, wunderschön. Markise da dran wahrscheinlich.
Ja.
Schön. Ja, wir könnten hier noch stundenlang, da oben sehe ich noch interessante Sachen, eine ganz komplette Mini-Karosserie ohne Fahrwerk, ohne was drunter, steht hier noch im Regal, keine Scheiben drin, nichts. Auch nochmal interessant. Wir müssen so langsam zum Schluss kommen. Was mich noch interessieren würde, was steht an mit deinem 25-jährigen Jubiläum?
25-jähriges Jubiläum. Wir haben in den vergangenen Jahren, also seit 2013 bis Corona gekommen ist, haben wir ein sogenanntes British Car Meeting gemacht. Das British Car Meeting ist so eine Mischung, ich sag mal, Enthusiasmus, bisschen Business, aber eigentlich mehr Enthusiasmus, Spaß an der Freude, Spaß mit den Leuten zu reden, Freude daran zu sehen, wie viele Autos kommen. Und zu Corona-Zeiten, da haben wir noch das 6. British Car Meeting geplant gehabt. Corona hat uns aber dann einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und jetzt haben wir nach mehrmaligen Anfragen von Kunden und Freunden, die gesagt haben, Mensch, wann macht er wieder ein British Car Meeting? Mein Sohnemann hat auch gesagt, Papa, komm, lass uns wieder eins machen. Dann die Mitarbeiter haben gesagt, machen wir wieder eins. Und dann habe ich mich jetzt doch auch dazu, ich sag mal, breitschlagen lassen, dass wir wieder eins machen. Und jetzt haben wir das British Car Meeting auf den 25.05. geplant, dieses Jahr. Und da sind alle herzlich eingeladen, alles, was britisches, vierrädriges oder auch dreirädriges Fahrzeug hat, darf gerne kommen.
Gerne auch mal mit einer Triumph oder mit einer Bonneville oder so.
Auch zweirädrig natürlich auch, ganz klar.
Schön.
Ja, und das ist dann anlässlich zum 25-jährigen Jubiläums der Firma.
Ja.
Und da haben wir dieses Jahr.
Ist das dann auch hier auf dem Gelände? Oder habt ihr noch
das ist bei uns hier auf dem Gelände, der Lidl-Parkplatz drüben. Da dürfen wir immer parken. Die Fläche dürfen wir nutzen. Das ist sonntags dann. Gell, da ist der Lidl eh geschlossen. Gell, da dürfen wir die Fläche ganz gern nutzen. Es werden viele Leute auch Anbieter kommen. Oldtimer Gutachter kommt. Gell, es kommt eine Band. Wir haben Verpflegung da. Das Bier 58 in Heilbronn kommt mit Flammkuchen, die mega lecker sind. Gell. Und also wird eine mega interessante Veranstaltung. Und da wird man uns natürlich klar freuen über jeden Besucher.
Sehr schön. Klasse. Also Leute, packt eure Autos voll und kommt hierher am 25. Mai. Geht hier richtig was ab und gibt es wirklich einiges zu bestaunen. Ich würde mich dann auch gerne bei euch verabschieden. Danke mich bei Michael für diese Führung, für die Gastfreundschaft. Genau. Ja, also sehr interessant, die Aufnahme wieder draußen zu machen, nicht im Studio, ist dann natürlich für mich auch immer ein echtes Highlight. Und dann noch mit so vielen, umrahmt von so vielen tollen, interessanten Autos, ganz klasse. Also, liebe Leute, macht's gut, allzeit gute Fahrt. Ich wünsche euch was. Bis dann. Ciao, ciao.
Tschüssi, ciao. Ciao.
So, meine Freunde und Freundinnen da draußen, das war's mal wieder für heute. Die Folge mit Michael Schmidt. Mit viel British Style ist zu Ende und hat hoffentlich eure Meinung über die Briten bzw. deren Fahrzeughistorie zum Positiven verändert. Mich hat Michael auf jeden Fall mit seiner Begeisterung für den englischen Stil und die teilweise eigenwillige Technik mitgenommen. Auch die Einblicke in die verschiedenen Fahrzeuge vor Ort und natürlich die Tip-Top-Werkstattbereiche, die mit Kundenautos ordentlich gefüllt waren, haben mich vom vollumfänglichen und fachkundigen Service-Portfolio von Classic Line einfach überzeugt. Kein Wunder also, dass Michael mit seinem Team jetzt schon 25 Jahre erfolgreich am Markt agiert. Ein schlechter Service oder der daraus entstehende schlechte Ruf wäre hier sicherlich sehr hinderlich gewesen. Somit freue ich mich umso mehr, dass er diesen Erfolg mit euch und all seinen Kunden am 25.05.25 feiern möchte. Oh Mann, das Datum kann man sich ja wirklich gut merken, oder? Also, vielleicht sehen wir uns dann dort in Kirchheim am Neckar. Ihr findet Michael Schmidt und die Classic Line selbstverständlich auf Insta und wie immer habe ich alles in den Shownotes verlinkt. Bitte einfach in die Infos zur heutigen Folge schauen. Solltet ihr aber zudem mal über Google nach der klassischen Linie suchen, dann werdet ihr sehen, dass es jede Menge Zeitungsartikel und Berichte über Michael und seine Passion im Netz gibt. Auch hier sieht man, dass sein Erfolg sehr beständig war und ist, ne? Ich möchte mich bei euch Hörerinnen und Hörern bedanken, die gerne und regelmäßig am Laberfeuer zuhören, meine Infos in Social Media aufnehmen und auch teilen und mir auf meiner Mail hallo@lendiotleute.com auch mal ein direktes Feedback geben. Und wenn ihr euren Freunden und Mitreisenden von diesem Podcast erzählt, dann sagt ihnen, sie finden Lendi und Leute auf allen gängigen Streaming-Plattformen wie zum Beispiel Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, RTL und so weiter und so fort. Wer weiteres über mein Leben und den Podcast erfahren möchte, schaut bei Insta, Facebook und gerne auch bei LinkedIn vorbei. Meine Homepage lautet www.lendiundleute.com. Dort gibt es noch weitere Infos. Aber jetzt wünsche ich euch da draußen allzeit gute Fahrt, immer eine Handbreit Luft unterm Differential. Und wenn euch hinterm Horizont ein langer Tunnel oder eine Fähre erwartet, dann könnte dahinter eventuell Great Britain auf euch warten. Also fahrt mal hin. Ich möchte mich nochmals bei euch bedanken, dass ihr wieder am Laberfeuer mit dabei wart. Es würde mich sehr freuen, wenn wir uns in 14 Tagen wieder hören oder eben am 25. Mai wiedersehen. Bis dahin, eure Landratte.